Vor einer Universität war ein hoher Fahnenmast. Und niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast eigentlich ist. Und so gab man einem Physiker und einem Mathematikprofessor die Aufgabe, herauszufinden, wie hoch wohl der Mast ist. Ja, nun kamen die da zusammen, die waren schon den ganzen Vormittag damit beschäftigt. Der Physiker hatte alle möglichen Ideen, er hatte so überlegt, die Schattenlänge zu messen von dem Mast, und alle möglichen physikalischen Gesetze hatte er schon zusammengestellt, die man anwenden kann, um das Problem zu lösen. Der Mathematiker war dabei, mit Hilfe seiner Formeln da die geeigneten Formeln einzusetzen, dass man irgendwie endlich doch die Höhe dieses Mastes herausbekommt. Aber sie konnten sich letztlich nicht einigen, wie sie es nun wirklich machen wollten. So waren sie schon den ganzen Vormittag damit beschäftigt. In dem Augenblick kommt ein Professor für Englisch vorbei. Und er sagt, was macht denn ihr hier so? Naja, sagt er, wir haben den Auftrag bekommen, die Höhe des Fahnenmastes zu ermitteln. Das ist doch ganz einfach. Er zieht den Bolzen aus der Stange raus, kippt den Mast, zieht ein Bandmast aus der Tasche und sagt, 18,7 Meter. Und geht davon. Da sagt der Mathematikprofessor zu dem Physiker, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollen die Höhe messen, und was sagt er? Der misst uns hier die Länge. Damit sind wir mitten in der Mathematik. Und das Thema des heutigen Abends soll auch so etwa heißen: Mathematische Überraschungen in der Schöpfung. Aber ich habe dazu einen Untertitel formuliert, der die Sache vielleicht noch besser wiedergibt, nämlich: Was haben Kaninchen und Sonnenblumen gemeinsam? Ja, was wohl? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Da müssen wir uns schon mal so ein, zwei Stunden mit beschäftigen. Da werden wir dann sehr schnell auf Zahlen kommen. Und Pythagoras hatte schon gesagt, vor langer Zeit, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Stimmt das? Ist das richtig? Naja, wollen wir das mal stehen lassen. Wenn man über Zahlen nachdenkt, taucht ja sofort die Frage auf, sind die Zahlen eigentlich von uns Menschen erfunden worden? Oder sind die Zahlen vom Schöpfer gemacht? Dann haben wir sie nur entdeckt. Also so etwa, wie wir Amerika entdeckt haben. Wir haben ja Amerika nicht erfunden. Amerika war ja schon da. Wir sind nur hingefahren und haben das gesehen, und so hat Kolumbus das entdeckt. Und jetzt stellt sich die Frage mit den Zahlen. Haben wir die Zahlen entdeckt oder haben wir sie erfunden? Das ist eine Frage. Aber wir werden sehr schnell eine Antwort finden. Wir finden im Apokryphenbuch Weisheit Salomo eine Aussage, da heißt es, Gott hat alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht. Also ist Gott derjenige, der auch mit der Zahl umgeht. Und im Psalm 147, Vers 4, da lesen wir, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Also Gott ist der Zählende. Und er hat schon viel früher gezählt als wir. Also haben die Zahlen ihren Ursprung auch im Schöpfer und nicht in uns Menschen. Und der Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 30, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte gezählt. Also dieser Gott, dieser Schöpfer, dieser Herr kann von jedem von uns, der heute Abend hier ist, genau angeben, wie viel Haare er auf dem Kopf hat, sogar die Länge eines jeden einzelnen Haars kann er benennen. Muss er ja auch. Wir haben ja gesagt, er ist unendlich intelligent. Da gehört das auch mit dazu. Also können wir festhalten, die Zahlen sind auch von Gott. Wir Menschen entdecken dann nur etwas daran und suchen das und finden das. Und darum lesen wir auch in dem Psalm 111, Vers 2, groß sind die Werke des Herrn, erforschenswert für alle, die Gefallen an ihnen haben. Und so ordne ich jetzt uns auch einmal so ein. Wir haben einfach Freude daran, diese Werke der Schöpfung zu erforschen. Und zwar insbesondere einmal auch die Zahlen, die auch zu den Werken der Schöpfung gehören. Die Werke des Herrn sind groß, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben. Und an dieser Freude, so ist es in Bruns übersetzt, das andere war nach der Menge-Übersetzung, Von dieser Freude wollen wir einmal ein Stück weit heute hören, was der Schöpfer so alles mit Zahlen gemacht hat. Dabei kommt hinzu, bei allen Forschungen, die wir durchführen und alles, was wir da mit der Wissenschaft erarbeiten, dass uns deutlich Grenzen gesetzt sind. In Jesaja 55, Vers 8 bis 9, da lesen wir: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Wenn wir dieses Wort aus dem Buch Jesaja lesen, dann haben wir immer den Eindruck, damit ist gemeint, dass die Aussagen der Bibel für uns sehr hoch sind. Dass wir zwar vieles verstehen, aber vieles bleibt uns auch unverständlich, weil einfach dort die Gedanken Gottes zu finden sind und die sind eben doch höher als die Gedanken aller Menschen. Und ich glaube, das haben wir sicher alle schon so empfunden, wenn wir die Bibel lesen, einfach durch das Lesen der Bibel erkennen wir, dass diese Gedanken von völlig anderer Art sind, als wenn wir ein beliebiges Buch der Weltgeschichte nehmen. Das ist von so grundlegend anderer Art. Da ist so ein Geist, der dort enthalten ist, sodass wir eigentlich niemandem beweisen müssten, dass das Gottes Wort ist. Wenn ich so diesen Satz höre von Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In einem einzigen Satz ist so das Evangelium untergebracht, da kann ich nur drüber staunen. Wenn das ein Philosoph beschreiben sollte, der käme mit 20 Bänden nicht aus, um so einen Gedanken zu formulieren. Und Gott schafft das in einem einzigen Satz. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt hinterher jemand auf mich zu und der fing an zu handeln. Ich hatte da gesagt, dass man doch die Bibel lesen sollte, wie kostbar die Information ist. Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe keine Zeit zum Lesen. Und ich sage, dann müssen wir ein bisschen handeln. Ich sage, die Bibel ist so dick. Ich sage, nehmen Sie das Neue Testament. Fangen Sie mit dem Neuen Testament an, lesen Sie das durch, da finden Sie alles, was Sie brauchen. Das reicht dafür aus, dass Sie das ewige Leben finden. Nein, sagte er, das ist mir immer noch zu dick, nicht wahr? Wissen Sie, ich bin so ein beschäftigter Mann, schaffe ich nicht. Ich sage, pass auf, ich handle runter mit Ihnen, nur das Johannesevangelium. Wenn Sie das Johannesevangelium lesen und danach leben und das erkennen und danach handeln, werden Sie selig. Ja, aber das ist immer noch zu viel. Ich denke, was mache ich mit dem Mann? Ich handle runter und bin angekommen, ich sage, nur das dritte Kapitel aus dem Johannesevangelium. Ein Kapitel, ich sage, das werden Sie auch schaffen. Nein, sagte er, das ist mir immer noch zu viel. Ich sage, pass auf, jetzt gehe ich ganz runter. Ein einziger Vers, Johannes 3, Vers 16. Nehmen Sie dieses Wort, glauben Sie das, leben Sie das, dass dieser Jesus Christus für Sie gestorben ist und dass Sie ohne diesen Jesus Christus ewig verloren sind. Aber wenn Sie ihn annehmen, haben Sie ewiges Leben. Dieser Satz schlägt durch, der hält, was er verspricht, das können Sie finden. Tiefer ging es nicht mehr, ich weiß nicht, was er nachher gemacht hat. Aber manchmal muss man auch so jemandem entgegenkommen und ihm zeigen, wie tief die Information ist, die Gott gegeben hat in seinen Werken, sodass wir darüber nur staunen können. Wenn wir uns einmal ansehen, die DNS-Moleküle und überhaupt die Werke der Schöpfung, und damit möchte ich anknüpfen, das Wort aus Jesaja 55, da finden wir auch die Ideen Gottes. Und wir finden sie oft in einer solchen Weise vor, dass sie höher sind als alle unsere Gedanken, als alle unser Denken, und dass wir nicht darüber hinwegkommen. Dass wir einfach kapitulieren müssen und sagen, das können wir nicht, da staunen wir, das ist für uns unbegreiflich. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, das uns das mal ein Stück weit auch von den Zahlen her verdeutlichen soll. Hier auf diesem Bild habe ich die kleinste Bibel der Welt mitgebracht. Also wem eine Bibel zu dick ist, ich habe ja vorhin gesprochen von der 11 Kilo Bibel, ich habe also auch eine kleine, die wiegt nur ein paar Gramm. Das kann man schnell mal in die Westentasche legen. Lässt sich nur nicht so ganz leicht lesen. Da muss man schon sehr gute Augen haben. Man braucht also schon mindestens ein Schülermikroskop. Und damit kann man also die Bibel lesen. Allerdings bei der täglichen Andacht mit dieser kleinen Bibel hat es ein bisschen ein Problem. Wenn man ein bisschen dagegen kommt, dann ist man gleich ein paar Kapitel weiter. Aber drauf ist auf dieser Bibel alles. Und ich dachte, diese Bibel ist vielleicht gerade mal geeignet, um einmal darzustellen von den Zahlen her, wie groß die Informationsdichte ist, die wir in unseren Zellen haben, also in den DNS-Molekülen. Und das kann man einmal sehr schön ausrechnen, weil die Buchstaben im DNS-Molekül geeignet sind, um sie umzurechnen in Bits und so weiter, sodass wir aufgrund der Maße auch der Abmessung des DNS-Moleküls sehr schnell ausrechnen können, wie dicht die Information dort gespeichert ist. Und das habe ich einmal jetzt verglichen mit diesem Dia, wo wir die komplette Bibel drauf finden. Wie viel mal dichter ist wohl die Information im DNS-Molekül gespeichert hier als auf diesem Dia? Ich habe das Dia hier nochmal abgebildet und wir sehen die Zahl, die man also ausrechnen kann. 7,7 Billionen Mal ist die Information im DNS-Molekül dichter gespeichert als auf diesem Dia, das die komplette Bibel enthält. Da haben wir mal so einen Eindruck davon, wie die Speicherung dort funktioniert im DNS-Molekül. Das ist etwas ganz Gewaltiges und für einen Informatiker, für mich ist das also etwas ganz Besonderes zum Staunen, wo wir täglich sonst mit Mikrochips umgehen und wo wir noch sehr, sehr weit weg sind von dieser Informationsdichte. Damit sind wir schon mehr und mehr im Bereich der Zahlen angelangt. Und jetzt möchte ich Ihnen zunächst eine kleine Denksportaufgabe geben. Ich habe hier einmal zwei Zahlen hingeschrieben. Die eine 1,307692308 und so weiter. Es soll eine irrationale Zahl sein. Und zwar irrationale Zahlen sind solche Zahlen, die unendlich viele Stellen haben. Gemeint ist nicht ein periodischer Bruch, wo sich also das immer wiederholt, sondern wirklich, wo die Ziffern beliebig wechseln. Und jetzt mache ich ein folgendes Zahlenspiel. Ich bilde einfach den Kehrwert dieser Zahl. Also der Kehrwert von 1,307 und so weiter. Und das kann man mit dem Taschenrechner schon machen, obwohl man nicht alle Stellen mitzählen kann, aber die ersten Ziffern sind mit Sicherheit richtig. Dann kommt daraus 0,76470 und so weiter. Und meine Denksportaufgabe für heute Abend ist folgendermaßen. Man nenne mir eine Zahl mit folgender Eigenschaft. Und zwar eine irrationale Zahl mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma, sodass, wenn man den Kehrwert bildet, die Ziffern nach dem Komma bei beiden Zahlen gleich sind. Ja? Bei beiden Zahlen müssen alle Stellen, also nicht die ersten 5 oder 10, sondern alle Ziffern bis in alle Unendlichkeit, die müssen vollkommen identisch sein. Gibt es eine solche Zahl? Und wenn es sie gibt, wie heißt wohl diese Zahl? Das soll uns heute Abend sehr, sehr tief beschäftigen. Wir merken die Herausforderung, oder? Das muss doch eine Herausforderung sein, so eine Zahl einmal zu finden. Mit einer solchen markanten Eigenschaft. Nun gut, wir werden uns dort ein Stück weit herantasten müssen, um das zu finden. Zunächst einmal möchte ich eine Aussage treffen, eine Definition. Was ist ein Mittelwert? Und ein Mittelwert ist, wenn ich zwei Zahlen habe, p gleich 8 und q gleich 32, dann bekomme ich den Mittelwert dadurch, das arithmetische Mittel, indem ich diese beiden Zahlen addiere und dann durch 2 teile. Und das wäre also 32 plus 8 ergibt 40, die Hälfte davon ist 20. Der Mittelwert von diesen beiden Zahlen ist also 20. Das nennen wir das arithmetische Mittel. Jetzt gibt es noch einen anderen Mittelwert, das ist das geometrische Mittel. Und das geometrische Mittel wird etwas anders berechnet, nämlich so, dass wir sagen, wir müssen die Wurzel daraus ziehen, aus diesen beiden Zahlenwerten. Also auch wieder p und q, 8 und 32, ja, das Produkt ergibt 256 und daraus die Wurzel ergibt 16. Also so haben wir von der Zahl 8 und von 32, von diesen beiden Zahlen, das arithmetische Mittel gleich 20 und das geometrische Mittel gleich 16. Es fällt gleich etwas auf, was auch dort als Formel steht. Das geometrische Mittel ist entweder kleiner oder gleich dem arithmetischen Mittel. Das arithmetische Mittel ist also normalerweise größer als das geometrische Mittel. Das wollen wir uns auch ein bisschen optisch vorstellen, wie man das Ganze sich hier so vorstellen kann. Wenn wir einen Kreis zeichnen und wir haben dort zwei Zahlen, die wir auf dem Halbmesser auftragen, also P und Q, dann können wir das arithmetische Mittel ablesen als Radius dieses Kreises. Also dieser Radius MA ist gleich dem arithmetischen Mittel von P und Q. Also von dem Durchmesser. Der Radius eines Kreises ist gleich dem arithmetischen Mittel des Durchmessers, der beliebig geteilt sein kann. Und das geometrische Mittel können wir so ablesen, indem wir an der Stelle, wo wir den Durchmesser aufteilen in die beiden Abschnitte P und Q, dass wir die Senkrechte darauf ziehen und diese Höhe hier, die sich dann ergibt bis zum Kreisbogen, das ist dann das geometrische Mittel. Nun wird schon daran deutlich, auf diese Weise, dass das geometrische Mittel immer kleiner ist als nun hier gerade der Radius. Also das geometrische Mittel kleiner als das arithmetische Mittel. Nun können wir das Ganze noch einmal ganz allgemein bezeichnen. Wir können also so einen Kreis, betrachten wir noch einmal diesen Kreisbogen hier, und wir teilen den Durchmesser auf in zwei Anteile. Und den einen Anteil nennen wir A und den anderen A minus X. Dann ist das hier gerade X. Dieser Teil von dem Teilungspunkt hin bis zum Durchmesser, bis zum Umfang des Durchmessers. Wir können das dann auch so schreiben, wie das hier steht, als Gleichung x² gleich a mal a minus x. Das ergibt sich aufgrund einer bekannten geometrischen Beziehung. Und das Ganze hat zu tun etwas, was wir in der Mathematik als den goldenen Schnitt bezeichnen. Was ist der goldene Schnitt? Man kann es so definieren: ist d eine positive reelle Zahl, also der Durchmesser, so heißt jede Zerlegung dieser Zahl in zwei positive Summanden a und a minus x ein goldener Schnitt von a, wenn x geometrisches Mittel von a und a minus x ist. Ja, das haben wir auf dem Kreisbogen gesehen. Wenn wir den Kreisbogen in diese beiden Anteile zerteilen, a und a minus x, dann ist diese Senkrechte darauf, ist dann gerade das geometrische Mittel. Und das wird nun für einen Kreisbogen so definiert als eine Zahl, die eine Teilung ist nach dem goldenen Schnitt. Das schauen wir uns nochmal an einer beliebigen Strecke. Ich teile also eine Strecke A, das ist die grüne Strecke, auf in den Anteil x und a minus x. Denkt man sich A als Länge einer Strecke, so teilt x diese Strecke im goldenen Schnitt. Dann ist x zu a, nennen wir es mal gleich g, 0,618 und so weiter. Das ist eine Zahl, die wir gleich noch einmal bekommen können. Jetzt noch eine schöne Begebenheit. Ich kann auch sagen, diese Strecke A, die ich habe, verlängere ich um x, also die Strecke A, dann habe ich A plus x und habe hier also die Strecke A und x. Dann können wir so formulieren, denkt man sich A plus x als Länge einer Strecke, so teilt A diese Strecke im goldenen Schnitt, nämlich A durch A plus x. Ist auch eine Form der Aufteilung einer Strecke. Man kann auch eine geometrische Konstruktion angeben, nach der der goldene Schnitt konstruiert wird. Und wir sehen, wir legen eine Strecke A hin und ziehen darauf eine senkrechte A halbe. Und dieser Wert x, der wird hier aufgetragen auf der Hypotenuse. Und dann mit dem Zirkel schlagen wir hier rum A halbe, so muss man sagen, A halbe, dann ergibt das hier gerade x. So umgekehrt muss ich sagen. Also ich habe die Strecke A, senke ich darauf die Strecke A halbe, ziehe mit dem Zirkelschlag hier bis zur Hypotenuse, dann ist das auch A halbe und der Rest ist dann gerade x. Jetzt kommt eine schöne Eigenschaft, eine ganz besondere Eigenschaft, die dieser goldene Schnitt hat. Man erhält immer wieder eine gleicherweise geteilte Strecke, wenn man den größeren Teil zum Ganzen addiert, wobei dann der größere Teil zum kleineren wird. Und was vorher das Ganze war, nun zum größeren Teil wird. Ja? Also wir haben hier, das ist gar nicht so schwierig, das klingt nur so kompliziert. Ich habe also hier die Strecke A und die Strecke X. Na, fangen wir hier nochmal an. Ich habe hier die Strecke A und die ist aufgeteilt nach dem goldenen Schnitt. Dann habe ich hier also X und A minus X. Jetzt füge ich an diese Strecke die Strecke X hier hinzu. Also die längere davon ist X, die füge ich hier zu. Dann ist diese Strecke A plus X auch wieder geteilt nach dem goldenen Schnitt, aber jetzt nach dem Verhältnis nach diesem A und nach diesem X. Und jetzt kann ich Folgendes machen, ich nehme die längere der Strecke, das wurde ja in dem Satz gesagt, und füge die längere Strecke an diese Strecke hier ran. Und dann kann ich sagen, dass die gesamte Strecke auch wieder nach dem goldenen Schnitt geteilt ist, nämlich in dem Sinne, dass die Summe von a plus x, dem alten a plus x, die längere Strecke ist und das a, das ich rangefügt habe, ist die kleinere Strecke. Und die sind auch wieder geteilt nach dem goldenen Schnitt oder nach dieser Zahl. Wir haben gesagt, dass a und a minus x nach dem goldenen Schnitt geteilt sind. Oder wir bilden das geometrische Mittel, dann ist x gleich Wurzel aus a mal a minus x. Nun, das kann man umformen, dann kommt man auf eine quadratische Gleichung, die hier steht. Und diese quadratische Gleichung, das haben wir noch alle in der Schule gelernt, das können wir heute Abend auch noch, die kann man dann also auflösen. Und dann bei einer quadratischen Gleichung bekommt man immer zwei Lösungen. Und so auch hier. Die eine Lösung heißt dann 1/2 mal Wurzel minus 5 minus 1. Und die andere heißt 1/2 minus Wurzel 5 minus 1. Und jetzt fällt uns etwas ganz Bemerkenswertes auf, wenn wir diese Lösungen ausrechnen, also Wurzel 5 minus 1 und davon die Hälfte, das ist 0,618 und so weiter. Und die andere Lösung, die wir finden, jetzt mal vom Vorzeichen abgesehen, ist 1,6180 und so weiter. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt eine Zahl gefunden, wobei der Kehrwert, das werden wir gleich noch sehen, dies ist nämlich der Kehrwert davon, bei dem Kehrwert unendlich viele Stellen nach dem Komma sind und die sind untereinander alle gleich. Das ist also eine ganz merkwürdige, eine ganz besondere Eigenschaft einer Zahl. Keine andere Zahl hat diese einmalige Eigenschaft, die wir hier bei dieser speziellen Zahl vorfinden. Das ist also etwas ganz Besonderes, dieses besondere Auftreten dieser Zahl. Jetzt muss ich noch beweisen, dass man das mir auch wirklich glaubt. Wenn ich hinschreibe G1, 1/2, 1 plus Wurzel 5, 1,680 und so weiter. Und G2, 1/2, 1 minus Wurzel 5 mit 0,16 und so weiter. Wenn ich diese beiden Zahlen addiere, also G1 plus G2 mache, ist das gerade 1. Das heißt, alle Stellen, damit habe ich nachgewiesen, dass alle Stellen nach dem Komma bei dieser irrationalen Zahl wirklich gleich sind. So kann ich das mathematisch nachweisen, dass sie alle übereinstimmen. Ich kann also jetzt die 7 millionste Stelle nehmen und kann mit gewiss sein, die ist auch bei der anderen Zahl, bei der Kehrwertzahl genau vorhanden. Das habe ich hier gezeigt, an dem Kehrwert, die Behauptung G2 gleich minus 1 durch G1, die Behauptung, der Beweis, ich schreibe das hin und dann finde ich das heraus. Das ist diese Zahl, die ich jetzt im Folgenden einfach mal Tau nenne. Tau ist also eine schöne Zahl, 1,618,0339 und so weiter. Weil diese Zahl so wunderbar ist, so schön ist und so einmalig und dass Sie die nie wieder vergessen in Ihrem Leben, zeige ich Ihnen diese Zahl mal in voller Vollendung. Natürlich nicht in voller, aber ich zeige sie Ihnen mit 1159 Ziffern. Das ist also diese schöne Zahl, die Sie nie wieder in Ihrem Leben vergessen sollten. Denn sie ist einmalig wichtig, ja? Und wer jetzt sagt, ja, das sind mir viel zu wenig Ziffern, also von dieser schönen Zahl, da möchte ich doch noch mal ein paar mehr Ziffern sehen, wie die weiter aussieht. Dem Manne kann geholfen werden. Hier habe ich 3219 Ziffern von dieser wunderbaren Zahl. Also diese Zahl heißt dann 1,618033988749849448 und so weiter. Das ist also etwas ganz Wunderbares von dieser Zahl. Wenn man davon den Kehrwert nimmt, dann wissen wir schon, was rauskommt. Es kommt raus 0,61 und so weiter. Und genau die ganze Zahl. Ich muss also den Kehrwert gar nicht hinschreiben, sondern kann einfach nur die 1 durchstreichen vorne und schreibe dafür eine 0. Bin ich schon fertig. Also wir haben unsere Preisaufgabe gelöst. Wir wissen jetzt, wir kennen jetzt eine Zahl mit einer unvorstellbar sonderbaren Eigenschaft, dass es eine irrationale Zahl ist mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma und es gibt einen Kehrwert davon und die hat genauso viele Ziffern nach dem Komma und sie sind auch alle identisch. Das ist etwas Besonderes. Wir wollen mal so ein bisschen innehalten und einfach mal darüber staunen. Das ist doch etwas, wo man sich freuen kann, oder? Ich freue mich, dass Sie so schön sich mitfreuen mit mir. Mitfreude ist das halbe Leben, oder? Es gibt noch andere so schöne Zahlen, die auch so spezifische und schöne Eigenschaften haben. Zum Beispiel die Zahl Pi ist auch eine so wunderbare Zahl. Die hat auch unendlich viele Stellen Und es gibt ganze Weltmeisterschaften, wonach man mit Computern ausrechnet, immer mehr Stellen. Und der Weltrekord, der liegt im Augenblick bei so einigen Milliarden Stellen nach dem Komma. Und es gibt wieder Weltmeister, nicht wahr, die bald herauskommen und dann sagen, ja, wir haben aber noch 10 Milliarden Stellen mehr von dieser Zahl berechnet und wissen also jetzt, wie die Zahl weitergeht. Man kann natürlich sagen, wie kann man nur so einen Blödsinn machen? Aber Vorsicht, nicht so schnell. Diese Leute, die solche Programme schreiben, die müssen sich sehr genau auskennen auf Computern und die müssen mit unendlichen Reihen umgehen können. Die müssen viele, viele Dinge beherzigen und bedenken, wie man das berechnet. Und die haben die Mathematik auf diese Weise ein ganzes Stück nach vorne gebracht und sie haben auch etwas geleistet, nämlich wie man in schwierigen Fällen Computer programmieren muss, um gerade so etwas herauszufinden. Also, das ist schon eine besondere Sache. Aber jetzt wollen wir uns mit dieser schönen Zahl noch weiter beschäftigen. Aber bevor wir das tun, möchte ich Ihnen eine andere schöne Zahl nennen, nämlich die Zahl 13. Das ist auch eine schöne Zahl, oder? Also 13 können wir zerlegen in 8 plus 5. Das schaffen wir alle noch. 8 plus 5 gleich 13. Wir können aber diese schöne Zahl auch etwas anders schreiben. Wir können sagen, oder anders ausgedrückt, wir können sagen, 13 Achtel ist 1 plus 5 Achtel. Ja, können wir noch gut mitrechnen. Wir können aber auch sagen, 5 Achtel ist 1 durch 8 Fünftel. Ja, ist auch noch alles gleich. Also kann ich sagen, 13 Achtel ist gleich 1 plus 1 und dann Bruchstrich und darunter steht 8 Fünftel. Aber das kann ich noch etwas anders schreiben, weil mir das so einen Spaß macht, das alles umzuformulieren und umzuwursteln. Und darum schreibe ich jetzt einfach 1 plus. Und jetzt mache ich einen langen Bruchstrich, schreibe oben eine 1 drüber. Und unten im Bruchstrich schreibe ich 1 plus 3 Fünftel. Das ist nämlich auch richtig. Ich kann nämlich den Nenner wieder zusammenfassen. Dann sehe ich, dann habe ich 5 Fünftel plus 3 Fünftel sind 8 Fünftel. Ich kann das auch rückwärts machen. Und die 8, 1 durch 8 Fünftel kann ich wieder sagen, das sind 5 Achtel und 1 plus 5 Achtel bin ich wieder bei 13 Achtel. Ja? Das ist also eine schöne Möglichkeit in der Mathematik, dass man so mit Zahlen jonglieren kann. Aber weil mir das so viel Spaß macht, jongliere ich einfach mal ein Stückchen weiter. Und jetzt sage ich einfach, ich schreibe das jetzt nochmal anders. Ich schreibe 1 plus, jetzt ziehe ich wieder einen großen Bruchstrich und schreibe oben wieder eine 1. Ich liebe die 1 natürlich auch sehr. Kommt oben eine 1 drüber und schreibe unten runter 1 plus. Und jetzt mache ich nochmal so etwas Merkwürdiges, dass ich nochmal einen Bruchstrich schreibe und schreibe 1 plus 5 Drittel. Kann man sehr schnell wieder zurückrechnen, ist noch richtig, ja? Wenn ich einen Fehler mache, bitte ich sofort um Hinweis. Nun kann ich das Ganze noch weiter schreiben, weil mir das so einen Spaß macht mit diesen vielen Brüchen. Ich füge jetzt immer wieder eine 1 hinzu, mache einen Bruchstrich, schreibe im Zähler immer eine 1 und dann geht das weiter. Unter dem Bruchstrich steht dann wieder ein Bruch. Und dann geht das immer wieder weiter, 1 plus 1 plus 1. Und jetzt sehen wir plötzlich, wir haben aus 13 Achtel eine Zahl gemacht, die nur noch aus Einsen besteht. Das ist doch besser als Kreuzworträtsel zu machen. Also so haben wir jetzt diese Zahl gemacht. Die kann man natürlich ausrechnen. 13 Achtel ist natürlich was? Das ist 1,625. Und dann geht es aber mit Nullen weiter. Das hört dann auf, 0, 0, 0. Und diese Form der Brüche, die haben in der Mathematik einen besonderen Namen. Man nennt sie einen Kettenbruch, weil einfach Bruch an Bruch immer angefügt wird, und zwar unten im Nenner. Das Besondere dieser Kettenbrüche ist also nicht eine beliebige Spielerei an diesem heutigen Abend für mich. Das Besondere an den Kettenbrüchen ist, dass man mit Hilfe von Kettenbrüchen auf Computern sehr schnell Lösungen finden kann bei sehr komplizierten Rechnungen. Nicht bei allen, aber bei vielen komplizierten Rechnungen. Wenn man dann übergeht zu Kettenbrüchen, dann kann man also sehr schnell das Ergebnis finden, das sonst viel, viel mehr Rechenzeit benötigen würde. So, und jetzt machen wir einen großen Sprung, nachdem wir die Kettenbrüche schätzen gelernt haben und lieben gelernt haben. Jetzt wenden wir diesen Kettenbruch einmal an auf diese schöne Zahl des goldenen Schnitts. Und da kommt etwas Überraschendes heraus. Man kann die Zahl Tau, also 1,6 und so weiter, das können wir jetzt schon auswendig, diese Zahl kann ich schreiben als einen unendlichen Kettenbruch, der nur noch aus Einsen besteht. Ist das nicht toll? Ja, prima. Das ist die super Sache. Nur noch aus, eine, stellen wir uns das mal vor, in Gedanken. Eine Zahl, die aus unendlich vielen Stellen besteht. Da kommen 8, 9, 7, 3, alles kommt dort vor. Und jetzt gelingt es einfach, eine solche Zahl per Kettenbruch so zu schreiben, dass diese Zahl nur noch aus Einsen besteht. Da kommt keine 2 vor, nichts anderes, nur Einsen. Das ist etwas ganz Grandioses. Und das sehen wir hier, ist die Eigenschaft dieser unendlichen Zahl, die sich darstellen lässt als ein unendlicher Kettenbruch. So, nachdem wir das blendend verstanden haben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und zwar, auf diesem Bild sehen wir ein regelmäßiges Fünfeck. Das ist doch nichts Besonderes, ein Fünfeck. Und bei diesem Fünfeck, da sehen wir schon, da kann man mehrere Dreiecke zeichnen. Das wäre also hier das Fünfeck in einem Kreis gezeichnet, also ein regelmäßiges Fünfeck, da lässt sich ein Kreis drum ziehen. Und wenn man nun dieses Fünfeck sich ansieht, kann man immer solche Linien rüberziehen zu der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt kommt etwa eine sehr schöne Eigenschaft, die wir auch nie wieder in unserem Leben vergessen dürfen, dass jede dieser Seiten, die wir hier ziehen, so geteilt wird, dass es ganz genau dem goldenen Schnitt entspricht. Also dieser wunderbaren Zahl. Das Verhältnis dieser langen Seite zu dieser Seite ist immer diese Zahl, die wir jetzt hier so kennen und schätzen gelernt haben. Das gilt jetzt nicht nur für diese hier, das gilt auch für die kleineren Dreiecke, die hier auch möglich sind. Auch diese sind wieder ganz exakt nach dem goldenen Schnitt gemacht. Ganz exakt. Und zwar auf Millionen Stellen nach dem Komma stimmt das haargenau für alle Dreiecke, die wir hier zeichnen können. Die sind alle durch die anderen Linien in dieser Weise geteilt. Jetzt machen wir mal den Sprung zur Schöpfung. Da stellen wir fest, dass wir in der Schöpfung sehr viele Blüten finden. Die Akeleiblüte, die Glockenblume, die Heckenrose. Und die sind alle nach solch einem Muster von fünf Ecken konstruiert. Und zwar sehr exakt. Die sind sehr sauber gemacht. Und da sind tausende von Blüten an einem Strauch oder wo auch immer. Und jede Blüte ist konstruiert, ja, nach diesem Fünfeck. Und überall, in allen Blüten, kommt dieser goldene Schnitt vor. Mit dieser wunderbaren Zahl. Woher weiß die Pflanze das? Wo hat die mal etwas gelernt von Geometrie? Wo hat die gelernt, wie man Fünfecke macht? Wo hat die gelernt etwas von der Zahl des goldenen Schnittes? Woher weiß die das? Die macht nie einen Fehler. Die kennt das ganz präzise. Wir haben vorhin von den DNS-Molekülen gehört, wo das alles gespeichert ist. Und da hat Gott seine Information hineingelegt, wie eine Akeleiblüte konstruiert ist. Da liegt die ganze Geometrie drin. Aber niemand hat verstanden, wie der Schöpfer das dort hinein programmiert hat. Niemand kann das lesen. Und auch wenn wir jetzt das Genom entschlüsselt haben, was ja so durch unsere Zeitung überall geht, dass wir das menschliche Genom kennen, dann kennen wir nur eine Zahl von Buchstaben. Das ist ungefähr so, als wenn man mir einen Text in litauischer Sprache vorlesen würde oder zeigen würde, wo man kein Wort wiederfindet, so andersartig ist die Sprache als Deutsch oder Englisch oder Französisch, völlig anders. Ich habe mal einen Text gesehen, dass mal ein Vortrag übersetzt worden ins Litauisch und ich habe das wieder gesehen. Ich habe nicht ein Wort wiedererkannt in dem ganzen Text, nur das Wort Jesus. Das heißt in Litauisch auch so, natürlich mit ein paar Endungen noch dran. Aber sonst alles unverständlich, eine völlig andere Sprache. Und daran sehen wir, so geht es uns, wenn wir jetzt das Genom entschlüsselt haben, wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, wo die Geometrie drinsteckt, wie die Glockenblume konstruiert wird, nach diesen geheimnisvollen Zahlen, die wir hier genannt haben. Wir sehen hier auch in der Glockenblume dieses Fünfeck hier, was hier eingezeichnet ist, auf mehrfache Weise, so als Stern. Immer wieder finden wir dort die Zahlen. Leonardo da Vinci hat sich interessiert für den Menschen, hat einmal den Menschen untersucht, ob wir diese schöne, merkwürdige Zahl beim Menschen wohl auch wiederfinden. Und das ist auch publiziert worden. Und hier sehen wir den Menschen, den man auch so aufteilen kann. Und zwar, wenn der so senkrecht steht und die Hand erhoben hat, dann sehen wir, dass diese Strecken hier sich zu, die Strecken bilden kann von der Handspitze bis zum Kopf, dann vom Kopf bis zum Bauchnabel und vom Bauchnabel bis unten zu den Fußsohlen. Und da kommen solche Proportionen heraus, die es auch zu tun haben mit dem goldenen Schnitt. Man hat einmal Reihenuntersuchungen gemacht von Schülern, und zwar einmal 207 Schüler am Pascal-Gymnasium in Münster, und hat herausgefunden, bei diesen Zahlenwerten, wenn man die Verhältniszahlen bildet, dass da 1,618 herauskommt. Also gerade wieder diese merkwürdige Zahl nach dem goldenen Schnitt. Da hat man gedacht, wir gehen mal ganz woanders hin. Und so hat man in Kalkutta das bei 252 jungen Leuten auch vermessen. Und man ist rausgekommen, 1,615. Also in der dritten Stelle nach dem Komma eine kleine Abweichung. Also ist ganz merkwürdig und auffällig, dass das hier so ist. Mit dieser wunderbaren Zahl. Jetzt wollen wir noch etwas Schönes machen mit dieser Zahl, denn wir müssen uns ja irgendwie hin iterieren zu den Sonnenblumen und zu den Kaninchen. Da bin ich ja noch nicht angekommen. Und ich merke schon die Spannung in ihren Gesichtern. Wie kommen wir da wohl hin? Nun machen wir das ganz einfach. Wir nehmen einfach ein Quadrat. Das wird uns schon dort irgendwie hinführen. Also, ein Quadrat mit der Seitenlänge L1. So, jetzt fügen wir an dieses Quadrat eine Seite daran. Wir verlängern diese Seite, diese Quadratseite L1, um eine bestimmte Strecke, nämlich um eine Strecke L1'. Und jetzt sieht man schon, was ich gemacht habe. Ich habe die Verlängerung der Seite um so viel zugegeben, dass wir auf diese Weise gerade eine Gesamtstrecke bekommen, die nach dieser schönen Zahl, nach der Zahl Tau, 1,61 und so weiter, geteilt ist, nach der Zahl des goldenen Schnittes. Ja, das kann ich ja machen. Ich bin ja frei darin, sowas zu tun. Ich nutze einfach meine Freiheit aus, so etwas zu konstruieren. Nun mache ich aber Folgendes. Ich mache aus dieser roten, rot angefügten Seite wieder ein Quadrat. Dann sieht das so aus. Ja, jetzt habe ich zwei Quadrate. Ein großes Quadrat und ein kleineres Quadrat. Und diese beiden Quadrate, die, wenn ich die Seitenlängen der beiden Quadrate vergleiche, dann ist diese gesamte Seite nach dem goldenen Schnitt geteilt. So, jetzt betrachte ich im Folgenden nicht mehr dieses Quadrat, sondern nehme das kleinere Quadrat und sage, ich füge jetzt zu dem kleineren Quadrat wieder eine Seite hinzu, die ich diese Seite verlängere. Und zwar verlängere ich sie gerade um so viel, dass auf diese Weise wieder eine Gesamtstrecke herauskommt, die genau nach dem goldenen Schnitt geteilt ist. Ja? Und dabei stelle ich fest, dass das dann genau wieder die Länge ist, hier des ursprünglichen Quadrates. Bemerkenswert, ja, dass das gerade hinkommt. Durch die Verlängerung dieses Quadrates um ein Stück, das dem goldenen Schnitt entspricht, komme ich genau wieder auf diese Seitenlänge des gesamten ersten großen Quadrates. Nun sieht man schon, wie das Spiel weitergeht. Zu diesem blauen Quadrat, also das wäre mein drittes Quadrat, füge ich jetzt wieder eine Länge hinzu, diese grüne Seite. Und ich sage jetzt, die muss so lang sein gerade, dass auf diese Weise wieder diese Strecken geteilt sind nach dem goldenen Schnitt. Ja, das mache ich hier so. Und siehe da, es passiert mir jetzt auf diese Weise Folgendes, dass diese Verlängerung gerade so lang ist und das gerade ausmacht, dass ich die rote Quadratseite des zweiten Quadrates gerade erreiche. Es kommt ganz genau hin. Naja, jetzt betrachte ich das grüne Quadrat, also das 1, 2, 3, mein viertes Quadrat, die werden also immer kleiner, und verlängere diese Seite wieder um ein Stückchen, aber so, dass es nach dem goldenen Schnitt geteilt ist, und dann komme ich gerade wieder an die rote Seite heran. Und jetzt gehe ich von diesem Quadrat aus und verlängere das auch wieder, und dann kommt das bis hierhin ran. Und jetzt sieht man schon, wie das geht. Ich kann ganz beliebig viele solcher Quadrate zeichnen, die alle nacheinander nach dem goldenen Schnitt geteilt sind bezüglich ihrer Seiten. Ja? Das ist das Besondere, was ich hier nun tue. So, nun kann ich Folgendes tun. Ich kann nun hier eine Seite einzeichnen, eine Diagonale einzeichnen, dieses große Rechteck, was ich hier habe, und zeichne eine weitere Diagonale, die ich von hier nach hier zeichne, und dann bekomme ich einen Punkt, einen ganz bestimmten Punkt. Und dieser Punkt ist ein ausgezeichneter Punkt, und das werden wir sehen, was dieser Punkt gerade macht. Der hat eine besondere Eigenschaft. Er ist der Mittelpunkt einer ganz speziellen Spirale. Und diese Spirale hat einen Namen, es ist die logarithmische Spirale, die also diese Eigenschaft so hat, dass sie immer wieder dreht. Sie dreht unendlich lange, aber immer so nach diesen Proportionen. Ganz allgemein hat die logarithmische Spirale folgende Eigenschaft. Man kann das so beschreiben, dass also die Spirale hier, und wenn ich vom Nullpunkt, also von dem Mittelpunkt dieser Spirale, irgendeinen beliebigen Radius zeichne und dann diese Kante der Spirale da schneide und dann die Tangente daran ziehe, dann kann ich hier einen Winkel messen und dieser Winkel Alpha, den kann ich messen, und die logarithmische Spirale hat die sonderbare Eigenschaft, dass die Winkel, unabhängig wo ich jetzt hier schneide, immer gleich sind. Der Winkel ändert sich nie. Das ist die Eigenschaft dieser Spirale. Jetzt gibt es eine ganz besondere Eigenschaft. Ja, jede vom Nullpunkt ausgehende Strahl schneidet die Spirale unter dem gleichen Winkel. Jetzt gibt es einen Sonderfall, und das ist die sogenannte goldene Spirale, die ich hier schon gezeichnet habe. Wir haben vom goldenen Schnitt gesprochen, und jetzt kann ich auch noch sprechen von der goldenen Spirale. Und das ist genau die, die ich hier eingezeichnet habe. Diese Spirale, die ich also so konstruiert habe, aus diesen Quadraten mit angehängten kleineren Quadraten, die nach dem goldenen Schnitt geteilt sind. Auf diese Weise also finde ich eine ganze Fülle von Quadraten. Und immer wenn ich die so verbinde, wie das hier dargestellt ist, und das so mitkreisen lasse, entsteht eine ganz spezielle Spirale. Und diese Spirale, wie soll sie auch anders heißen, das ist die goldene Spirale. Wer sich für die Mathematik mehr interessiert, der kann also diese goldene Spirale auch einmal mathematisch weiter ausrechnen. Und sie hat einen speziellen Winkel. Das sind 72,967 und natürlich auch wieder beliebig viele Stellen danach. Das ist die Gradzahl des Winkels, wenn man einen Strahl vom Ursprung dieser Spirale ausgeht und sie dann dort irgendwo schneiden lässt. Jetzt ist auffällig, dass es diese goldene Spirale in der Schöpfung sehr häufig gibt. Der Schöpfer baut also nach der logarithmischen Spirale. Auf diesem Bild sehen wir einen Nautilus, also ein U-Boot. Die gehen auf Tauchstationen, haben viele Kammern und können ganz präzise, dadurch, dass sie Gas hineinfüllen in die Kammern, können die also tauchen, auftauchen, abtauchen und so weiter. Und was wir hier sehen, ist eine wunderbar schön konstruierte Spirale. Ich möchte gerne mal wissen, wie eine solche Spirale sich konstruiert in Kalk, wie das geht. Außerdem kommt noch hinzu, dass diese Spirale räumlich ist. Das ist ja nur ein Querschnitt durch eine solche, durch den Nautilus. Man kann ja viele Schnitte anführen und das Ganze ist ein räumliches Gebilde. Und tausende von Schnitten könnte man da machen und immer wieder hätte man Schnitte, die ähnlich sind. Und diese Spirale, die wir hier sehen, die ist konstruiert, so etwa kann man sagen, nach dem goldenen Schnitt. Aber auch eine solche logarithmische Spirale. Was wir hier sehen, kennen wir alle, eine Sonnenblume. Und bei einer Sonnenblume, da gibt es etwas ganz Interessantes zu beobachten. Viele sehen sich nur diese schönen Körbe an und essen gerne Sonnenblumenkerne oder so etwas, aber da steckt sehr viel Mathematik dahinter. Unglaublich viel Mathematik steckt dahinter in einem solchen Sonnenblumenkorb. Man kann einmal zunächst eine Formel angeben, das ist alles mathematisch konstruiert, man kann eine Formel angeben, nach der, wie also die einzelnen Körner in diesem Korb verteilt sind. Das wollen wir uns mal ansehen, diese Formel. Diese Formel zeigt uns hier einfach mal eine ganze Reihe von Kernen auf einer Sonnenblume. Und wenn man jetzt anfängt zu zählen, also irgendeinen beliebigen n-ten Kern, also Kern Nummer n, 27 oder 876, ganz egal, wie irgendeinen Kern N. Und jetzt habe ich hier eingezeichnet, was man hier auf dieser Kurve sieht. Wenn man 360 Grad, also den Umfang eines Kreises, nach dem goldenen Schnitt teilt, also einfach die Zahl 360 teilt, nach dem goldenen Schnitt, nach dieser schönen Zahl, dann kommt da heraus, das sind 137,5 Grad. Und jetzt kann man Folgendes beobachten. Ich kann also jetzt die Formel angeben für den Aufenthaltsort oder für den geometrischen Ort eines einzelnen Sonnenblumenkerns. Der ist nämlich Phi gleich N mal Alpha. Und Alpha ist 137,5 Grad. Da kommt also jetzt wieder dieser goldene Schnitt vor, diese schöne Zahl. Ich gehe also um 137 Grad weiter und diesen Kern, den ich dort vorfinde, den nenne ich N plus 1. Der befindet sich gerade an dieser Stelle. Und jetzt kann ich weitergehen, noch einmal 137,5 Grad und finde dort wieder einen Kern. Dann gehört der zu dieser Reihe. Und so kann ich also jetzt beliebig oft herumgehen und kann also auf diese Weise alle Kerne durchlaufen und die jetzt alle die Eigenschaft haben, dass ich, wenn ich 137,5 Grad weiterdrehe, gelange ich gerade wieder auf einen weiteren Kern. Jetzt kann man fragen, naja, was soll das, nicht? Ob das nur 137 Grad sind oder 136 Grad. Also Leute, nun habt ihr nichts anderes zu tun. Nun ja, doch. Schauen wir uns einmal an, wenn die Kerne nicht 137 Grad verteilt wären, sondern wenn sie 136,5 Grad, also nur ein Grad daneben. Man könnte das gar nicht mal mit dem Auge unterscheiden. Wenn man einen Winkel sieht von 137 Grad und einen von 136,5, das kann man mit dem Auge nicht mehr unterscheiden. Aber es ist eine Katastrophe für eine Sonnenblume. Dann würde nämlich eine Sonnenblume so aussehen, und dann erkennen wir hier, dass also ein großer Teil der Korbfläche leer ist. Da befindet sich gar nichts. Und das kann es nicht sein. Wir haben ja heute Morgen schon bei der Arche gesagt, dass Gott ein Ökonom ist. Er wird die Fläche des Korbes der Sonnenblume richtig und gut und voll ausnutzen. Das tut er wirklich. Er macht das so, dass er die Kerne aufteilt mit 137,5 Grad, also nach dem goldenen Schnitt. Wenn wir das Ganze so machen würden, das kann man ja mal tun, man kann ja heute auf Computern alles simulieren, wenn wir jetzt einmal 138 Grad nehmen, also ein halbes Grad daneben, dann sehen wir, dann würden die einzelnen Kerne der Sonnenblume auf einer ganz anderen geometrischen Form sich befinden. Und auch hier sehen wir, dass hier sehr viel Zwischenraum verschenkt wird. Und das kann es nicht sein. Es muss genau sein. Das macht der Schöpfer so. Er hat sich überlegt, ich mache das nach dieser Zahl, die der Schöpfer selbst erfunden hat, nach der er selbst programmiert hat. Und in jedem Sonnenblumenkern steckt ein tiefes Geheimnis drin, nämlich der goldene Schnitt und diese Zahl von 137,5, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Zahl ist dort irgendwo programmiert. Das hat der Schöpfer gemacht. Und die Sonnenblume führt genau das aus, was dort im Programm gesagt ist. Und das wird genetisch weitergegeben von Generation zu Generation. Und die behalten alle diese Zahl im Gedächtnis. Wir sehen, das ist gar nicht so unwichtig, dass das so gemacht ist.